ARD. SWR Kultur. Forum. Ukraine, Iran, Trump. Welche Ideen hat die NATO? Am Mikrofon ist Andrea Beer. Milliardenschwere Rüstungsgeschäfte, ein Bekenntnis zu einer kollektiven Verteidigung nach Artikel 5 des NATO-Vertrags und ein Generalsekretär Rutte, der Einigkeit betont. Das ist der offizielle Schlussakkord des NATO-Treffens in Ankara. Doch das Umfeld bleibt schwierig. US-Präsident Trump kündigte mal eben die Waffenruhe mit dem Iran auf. Hinzu kommt der russische Angriffskrieg auf die Ukraine oder das 5%-Ausgabenziel. Wo verlaufen die Konflikte innerhalb der NATO? Wie kann sie diese strategisch beantworten und welche Ideen liegen auf dem Tisch? Darüber reden wir heute im SWR Kulturforum mit Alexei Jussupow. Er ist Chef der Russland-Abteilung der Friedrich-Ebert-Stiftung in Berlin. Mit Patrick Keller. Er leitet das Zentrum für Sicherheit und Verteidigung der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik in Berlin. Und mit Gerlinde Greutel. Sie ist Professorin an der Universität Regensburg und Leiterin des Münchner Instituts für Sicherheit und Strategie. Frau Greutel, die letzten zwei Tage in Ankara, was hat Sie da jetzt eigentlich am meisten überrascht?
Ich sag mal, mich hat positiv überrascht, was in dieser Summit Declaration, also dem Gipfelkommuniqué, jetzt alles drinsteht, weil das hoffnungsfroh stimmt nach den ganzen Turbulenzen der letzten Stunden und Tage, weil Donald Trump doch wieder sehr rabiat aufgetreten ist und eigentlich ausgeteilt hat in alle Richtungen gegenüber den europäischen NATO-Partnern, während man auf europäischer Seite eben versucht hat, möglichst gute Miene zu machen und diesen Präsidenten eben zu umarmen, um ihn an Bord zu halten. Das hat mich zunächst mal ein bisschen besorgt, ob die Optik dann auch wirklich stimmt und was aus diesem Gipfel wird. Aber das Abschlussdokument, das ist doch eigentlich sehr gelungen, weil eben erstens dieser Artikel 5, die Beistandsverpflichtung, bekräftigt wird, weil drin steht, dass Russland eine euroatlantische Bedrohung ist, also dass man auch hier gemeinsam Russland einordnet, weil drin steht, dass es ein geplantes Burden-Shifting geben soll, dass die Ukraine als Asset, also als Vorzug, als ein Teil europäischer Sicherheit gesehen wird und man eben auch der strategischen Herausforderung in der Welt begegnen wird. Das stimmt erstmal optimistisch, dass es gelungen ist mit vielen Unwägbarkeiten.
Herr Jussupow, wie ging es Ihnen?
Es ist ein wenig zu früh für mich, um diese Frage zu beantworten, weil was noch fehlt, ist das besagte Telefonat zwischen dem US-Präsidenten und dem russischen Machthaber. Trotzdem ist es so, ich habe vor unserem Gespräch so das kremlnahe Kommentariat mir angeschaut. Da ist viel Ernüchterung dabei, denn natürlich diese Erzählung von der Nützlichkeit eines Donald Trumps als Präsidenten, sie kommt an ihre Grenzen, sie erschöpft sich. Und die Ankündigungen, die auch Frau Professor Greutel gerade genannt hat mit Patriot-Herstellung in der Ukraine und mit diesem doch sehr gehobenen schriftlichen Passus zu der ukrainischen Beitragsrolle als Beitragende, das ist alles nicht das, was der russische Außenminister Lavrov oder der Kreml-Pressesprecher Peskov als den Geist von Anchorage, also von diesem kurzem, aber aufsehenerregenden Gipfeltreffen zwischen Putin und Trump immer bezeichnen, und sieht ein bisschen so aus, als wäre dieser Gipfel in Ankara das Ende von dieser romantischen Phase, und da wird der Kreml darauf reagieren müssen, wahrscheinlich erst später heute oder morgen früh, nachdem wir die Readouts von diesem Telefonat sehen.
Ganz kurz zur Ergänzung, Donald Trump hat angekündigt, mit Wladimir Putin telefonieren zu wollen und hat der Ukraine erlaubt, Patriot-Raketen in Lizenz zu bauen. Herr Keller, was hat Sie überrascht?
Es ist schon viel Richtiges gesagt worden, dem ich mich anschließen kann. Wirklich überrascht bin ich jedoch nicht. Ich bin eher erfreut, dass offenbar der Plan aufgegangen ist von Mark Rutte, was seine Gipfelregie betrifft, und auch durch den türkischen Staatspräsidenten Erdogan da eine Gastgeberrolle gespielt worden ist, die zumindest verhindert hat, dass das Schlimmste passiert, nämlich dass Trump erbost vorzeitig abreist oder es am Ende doch gar kein Kommuniqué gibt. Also das Minimalziel ist erreicht und weit übertroffen worden, weil der Gipfel ist ein Erfolg, wenn drei Dinge erfüllt sind. Und so sieht es ja jetzt aus, nämlich die Abschreckung gegen Russland ist konkretisiert worden, auch mit Blick auf die industrielle Basis der NATO-Staaten. Es gibt neue Ideen für die Balance in der Lastenteilung zwischen Europa und Amerika. Das ist gut, wenn da Verlässlichkeit eintritt, soweit das mit Trump eben geht. Und drittens ist die Unterstützung der Ukraine betont und konkretisiert und fortgesetzt worden. Ich würde sagen, dieser Gipfel ist ein prima Erfolg.
Es war ja zuvor eine ziemliche Achterbahn der Gefühle. Bundeskanzler Merz hat sogar Donald Trump so zitiert, es läge ein Gefühl von Liebe in der Luft. So hat Friedrich Merz gesagt, hätte sich Donald Trump geäußert. Zuvor hat Herr Trump allerdings Grönland wieder ausgepackt, Ansprüche erhoben und er hat die Waffenruhe mit dem iranischen Regime in Frage gestellt und er hat wieder Angriffe angekündigt für die kommende Nacht, den Handel mit Spanien aufgekündigt und so weiter. Wie kann man eigentlich damit umgehen? Sie waren jetzt alle recht angetan von Donald Trump, aber das kann sich ja sozusagen in 10 Minuten wieder ändern.
Ich weiß nicht, ob wir angetan waren von Donald Trump.
Genau, das wollte ich eben sagen.
Ich glaube, wir waren angetan davon, dass man Trump im Zaum gehalten hat und doch noch ein ordentliches Ergebnis am Ende präsentieren konnte. Trump ist Trump, den wird man nicht bis ins Letzte und jeden Tag kontrollieren können. Und er hat sozusagen einige seiner Greatest Hits aus seiner Sicht da wieder betont, von Grönland bis hin zu Spanien. Manches davon ist, finde ich, wenn man da genauer hinschaut und mal die Rhetorik abzieht, auch durchaus nachvollziehbar. Ich kann verstehen, dass Trump erbost ist, dass Spanien nicht im Unterschied zu Deutschland beispielsweise den Amerikanern erlaubt hat, von ihren Basen in Spanien aus den Krieg zu führen. Ich kann auch noch besser verstehen, dass er unzufrieden damit ist, dass Spanien sich als einziges Land nicht dem 5%-Ziel verpflichtet fühlt. Das ist alles nachvollziehbar. Vieles bei Trump ist einfach drüber, das kennt man so. Die Frage ist, wie man damit umgeht. Und unter diesen schwierigen Bedingungen ist das, glaube ich, gelungen. Man muss sehen, Trump ist die Gegenwart der NATO, aber nicht die Zukunft des Bündnisses. Und mit Blick auf die Zukunft sind einige positive Weichen hier gestellt worden.
Herr Yusupov, Sie haben ja schon angesprochen, dass Trump angekündigt hat, mit Wladimir Putin zu reden, nachdem er der Ukraine erlaubt hat, in Lizenz die Patriot-Raketen zu bauen. Wie stellen Sie sich denn so ein Telefonat vor?
Ach, ziemlich unspektakulär. Es wird ja auch gedolmetscht und Wladimir Putin neigt zu länglichen Ausführungen. Ich würde sagen, diese Choreografie, Trump spricht mit Zelensky, das hat er ja gerade auch schon getan.
Auf dem Gipfel auch.
Mhm. Genau, auf dem Gipfel direkt, ruft dann in Moskau an. Das haben wir schon ein paar Mal gesehen. Und das dient ja auch der eigenen Wahrnehmung als vermittelnde Seite, die von Moskau mal akzeptiert wird, mal nicht, denn so richtig äquidistant sind die Vereinigten Staaten natürlich nicht zu den beiden Konfliktparteien, selbst wenn mit Trump sich die Sprache geändert hat Richtung diplomatischen Initiativen und seinem angeblichen Wunsch, diesen Konflikt so schnell wie möglich zu beenden. Ich würde tatsächlich sagen, für Moskau ist das mehr eine Höflichkeitsgeste, dass er anruft. Wobei zwei Sachen immer wieder diskutiert werden. Was kann Russland eigentlich lernen aus dieser turbulenten amerikanisch-iranischen Dynamik? Ich würde behaupten, zwei Lehren sind offensichtlich. Die eine ist, selbst wenn man zu Verhandlungen kommt mit Washington, ist es alles andere als sicher, dass das, was am Ende steht, wirklich final ist. Das ist eine ernüchternde Lehre, denn für Wladimir Putin war das lange so etwas wie eine Abkürzung. Der militärische Sieg scheint nicht erreichbar mit den Mitteln, die der Kreml bereit ist aufzubringen. Und der Druck, den Donald Trump ausüben soll auf Kiew, auf Brüssel, auf die Europäer, der bleibt irgendwie aus. Wenn man dann auch noch hinzuzieht, wie diese US-amerikanische, iranische Dynamik ist, dann ist es noch fragwürdiger, ob das überhaupt Nutzen hat, einen Donald Trump zu haben als Counterpart. Und die zweite Sache sind natürlich die Grenzen amerikanischer Macht und Produktionskapazitäten, Lieferengpässe bei den besagten Patriots und bei anderen Systemen, wo die Vereinigten Staaten wählen müssen, sind die Verbündeten im Nahen Osten jetzt wichtiger als die Ukraine. Das hat Moskau auch registriert. Also ich würde behaupten, um das kurz zu machen, wir werden weiterhin solche Anrufe sehen. Wir werden vielleicht sogar tatsächliche Besuche sehen oder treffen, aber diese Diplomatie der Staatschefs entkoppelt sich immer mehr von der Findung tatsächlicher Schnittmengen für einen substanziellen politischen Prozess, der irgendwann zum Anhalten oder Ende des Krieges führen kann. Also ich würde einfach jetzt nicht so viele Hoffnungen in dieses Gespräch projizieren.
Welche Hoffnungen glauben Sie denn verfolgt oder verfolgen die USA, Herr Keller?
Mit Blick auf die Ukraine, meinen Sie, oder mit Blick auf die NATO?
Ukraine.
Ich glaube, den USA ist die Ukraine weitgehend egal. Mhm. Dieser amerikanischen Regierung ist nicht einsichtig, warum die Sicherheit der Ukraine Teil der euroatlantischen Sicherheit ist. Sie sehen das als europäisches Problem. Marco Rubio hat das gesagt, immer noch einer derjenigen, der eigentlich das Potenzial hat, strategisch zu denken und auch die europäische Perspektive zu verstehen. Marco Rubio hat gesagt, this is not our war. Das ist nicht der Krieg Amerikas. Mhm. Und deswegen würde ich eher davon ausgehen, dass Trump ein Interesse daran hat, von diesem Krieg verschont zu bleiben. Ich glaube, man kann sehen, dass sich seine Haltung geändert hat im Zuge der letzten Wochen, weil die Ukraine stärker erscheint als in der Vergangenheit. Dadurch, dass es der Ukraine gelungen ist, durch ihre Kompetenz in der Drohnenkriegführung auf Russland selbst mehr Druck auszuüben. Die vielen Angriffe im russischen Kernland, dass in Moskau die Parade nicht stattfinden konnte, dass Raffinerien in Russland brennen, weil sie von ukrainischen Drohnen getroffen worden sind. Das hat die Dinge verändert. Plus natürlich an der Frontlinie in den letzten Monaten sind Monat für Monat mehr als 30.000 Russen gefallen oder eben schwer verwundet worden an der Front. Das alles verschiebt ein bisschen das Gleichgewicht und lässt die Ukraine stärker erscheinen. Und ich glaube, darauf reagiert Trump. Trump ist jemand, der Stärke zu schätzen weiß und der jetzt sieht, na gut, also wenn die Ukraine sich da behauptet, kann man vielleicht ja nochmal neu reden. Aber ich glaube nicht, dass er großes politisches oder gar militärisches Kapital dafür einsetzen wird. Mhm. Das liegt bei den Europäern, da zu helfen.
Wenn ich kurz darf, also das ist natürlich eine Inflation des Geschriebenen, wenn wir einerseits sagen, die Abschlusserklärung liest sich ganz toll, und Sie, Herr Keller, dann aber sagen, und ich teile, ohne jetzt Amerika-Spezialist zu sein, ich teile den Eindruck zumindest, die Ukraine ist den Amerikanern letztlich nicht wichtig genug. Das bedeutet eben, wie bewerten wir so einen Gipfel? Und das ist das, was ich meine mit diesem Auseinanderdriften von der institutionellen Diplomatie, wo große Organisationen sich Ziele geben und Anstrengungen unternehmen. Da passiert ja sehr viel auf der europäischen Seite. Und diesen Vibes, ne? Also diesen Beziehungen zwischen den Anführern dieser Staaten. Ich teile übrigens die Sachanalyse zur Frage, ob sich das Blatt wendet für die Ukraine, nicht so wirklich, so wie Sie. Ich fürchte auch, das ist der Grund, warum die Amerikaner vielleicht oberflächlich jetzt mitmachen, eher im Sinne der Ukraine. Es gibt einfach diesen Luftkrieg und es gibt den Frontkrieg und die zwei haben miteinander wenig zu tun. Und die Ukraine ist stärker geworden und das sind sehr effektive Schläge. Aber wenn Sie die Abfangquote in Kiew sich anschauen bei diesen Bombardements, dann liegt sie bei null bei den letzten zwei Nächten. 50 Tote zusammengezählt. Also man kann stärker werden, indem man den Russen mehr wehtut. Bedeutet aber nicht, dass man sich besser schützt. Daher ist diese Patriot-Ankündigung. Und ich würde sagen, wir können uns hier das vornehmen, bis zum Herbst zu schauen, ob das was wird. Wenn die Ukraine imstande sein wird, das bis zum Winter hochzufahren, die Produktion, dann ist es eine wirkliche Veränderung. Sonst ist es ein Versprechen, wie Trump sie gerne abgibt.
Ich würde gerne einen Punkt noch machen zu dem Desinteresse oder dem vermeintlichen Desinteresse der USA. Ich glaube, man muss hier wirklich unterscheiden, einfach die Rhetorik von Donald Trump, die mal hier ist und mal da, und dann den Verlautbarungen, die man auch aus den Ministerien hört oder auch in den Strategiedokumenten der USA nachlesen kann. Und da sehe ich eigentlich weniger ein Desinteresse als vielmehr eigentlich eine Widersprüchlichkeit zu der Frage, wie wichtig die Ukraine für amerikanische Sicherheitsinteressen ist. Und wie bedrohlich Russland für die USA ist, weil man eben aus amerikanischer Sicht die Lesart hat, global ist China der große Antagonist und Russland ist eigentlich nur eine, ich nehme jetzt nochmal das Obama-Diktum, eine Regionalmacht, die für die Europäer hauptsächlich ein Problem ist, aber nicht für die USA. Und für die USA ergibt sich das Problem zuvorderst über nukleare Eskalationsrisiken, strategische Parität und dieses mehr. Und so las ich das auch in der nationalen Verteidigungsstrategie der Trump-Administration, wo eben drin stand, dass Russland eine Bedrohung für die Staaten Osteuropas sei. Und jetzt in dieser Abschlusserklärung hat man es geschafft, das wieder transatlantisch einzufangen und eben festzuschreiben, dass Russland eine Bedrohung für den euroatlantischen Raum ist. Und da, glaube ich, changiert man so ein bisschen. Also wie involviert wollen die USA wirklich sein, um Abschreckung gegenüber Russland zu organisieren? Und wie sehr nehmen sie sich raus und begreifen sich eher als Mediator, wo sie sich auch eigentlich nicht einreihen in die NATO, sondern quasi über der NATO stehen und Russland und die NATO-Mitglieder irgendwie so ausbalancieren wollen. Und das, glaube ich, ist für die europäische Seite wirklich das größte Problem, dass eben dieser Zweifel aufgetaucht ist, wie eng sind die USA denn wirklich in der Interessenlage, jetzt jenseits von der Rhetorik von Donald Trump, und wie nah ist man sich in der Sache noch?
Ja, und ich glaube, dieser Zweifel ist aufgekommen, weil es dazu in Washington sehr unterschiedliche Fraktionen und Gruppierungen und Sichtweisen gibt. Es gibt diejenigen, die, so schätze ich den Präsidenten ein, wie Trump sagen, also eigentlich haben wir mit Europa nichts am Hut, die sind stark und reich genug, die sollen das mal bitte schön selber machen. Nachdem sie jahrzehntelang bei uns Trittbrett gefahren sind, ziehen wir uns da zurück. Und dann gibt es die anderen, so schätze ich zum Beispiel den Außenminister und Sicherheitsberater Rubio ein, die sagen, wir haben schon ein Interesse an einem stabilen Europa, das mit uns verbündet ist, und wir wollen NATO-Europa auch vor Russland beschützen und wollen da eine glaubwürdige Abschreckung ermöglichen. Und dann ist aber noch die Frage, zählt die Ukraine dazu oder eben nicht? Weil die Ukraine ja kein NATO-Mitglied ist, gibt es in Washington viele, die sagen, naja, das ist im Prinzip nochmal ein separates Problem von diesen NATO-Fragen. Die machen nicht den Konnex, den ich machen würde oder den viele in Europa machen, zu sagen, die Ukraine verteidigt auch NATO-Europa in ihrem Krieg, in ihrem Abwehrkampf gegen Russland gegenwärtig. Das wird in Amerika von immer weniger Entscheidungsträgern so gesehen.
Ja, mit Blick auf, wer würde für uns einstehen innerhalb der NATO, gibt es ja auch Zweifel massive in den baltischen Staaten. Also nicht nur Ukraine, die kein NATO-Mitglied sind, sondern Litauen, Lettland, Estland oder auch Polen haben ja da ganz unterschiedliche Perspektiven, was Russland angeht. Herr Jusupov, wie sehen Sie das?
Das ist so. Also die Sicherheitsempfindung ist unterschiedlich auf dem Kontinent. Also Sie können ja auch Finnland und Portugal vergleichen oder Irland neutral. Und Rumänien. Und sie würden immer unterschiedliche Einschätzungen vorfinden zu Wahrscheinlichkeit, zu Plausibilität, zu der Frage, wie gut vorbereitet wäre man auf einen Angriff, würden die Verbündeten zu Hilfe kommen oder nicht. Das ist so. Ich will nicht mal leider sagen, sondern das ist so. Ich habe das Gefühl, dass diese Europäisierung der NATO und unter dieser Formulierung steht ja der Gipfel, letztlich ja bedeutet, sowohl für die Ukraine als auch für die Europäer ist es dasselbe Signal aus Washington. Egal wie wahrscheinlich eine Konfrontation auf dem europäischen Kontinent ist, die noch größer wäre als die jetzige, das ist vor allem euer Job. Eine nukleare Abschreckung ist die eine Sache, aber die konventionelle, glaubwürdige, und das ist der springende Punkt, nach dem Sie fragen, Frau Beer, ist es glaubwürdig, was wir machen? Als Europäer, als Westeuropäer, Zentraleuropäer, Osteuropäer, also eine glaubwürdige Abschreckung, die russische Seite davor abhält, das auch nur zu probieren, ist die Sache der Europäer. Und ehrlich gesagt, mein Eindruck, hier wechsle ich in meinen Beruf als Russland-Spezialist und ich versuche nachzuvollziehen, kommt diese Message auch in Moskau an, in den Fachkreisen dort, in den Fachzeitschriften, weniger unter Politikern, ist die Message durchaus angekommen und die wird durchaus begleitet von diesem Gefühl der Abwendung von Donald Trump vom europäischen Theater. Das bedeutet letztlich, dass Russland sich darauf einstellt, dass Europa sich wieder befähigt. Und wenn Sie die letzten Äußerungen aus Litauen, wo der Staatspräsident eine diplomatische Initiative begrüßen würde, von estnischen Geheimdiensten, die das Risiko eines Angriffs auf Narva zum Beispiel für geringer halten als vor einem Jahr, aus Finnland, einem Land, was einen Krieg gegen die Sowjetunion geführt hat, dann Neutralität und jetzt eine NATO-Mitgliedschaft hat, sehr fähig zur Abschreckung, sehr wehrbereit, die auch Signale senden, die in Richtung einer Koexistenz gehen, die immer das Risiko eines Krieges mitdenken muss, aber letztlich darauf ausgerichtet werden muss, ein funktioniertes Gleichgewicht, ein abschreckendes Gleichgewicht hinzubekommen. So sehen Sie, das funktioniert. Also selbst ohne die Amerikaner sind die Europäer hoffentlich und möglicherweise imstande, auch ihre osteuropäischen, ostmitteleuropäischen Mitglieder und Nachbarn zu schützen.
Schauen wir uns gerne noch eine Lanze für diese Europäisierung der NATO brechen und auch wirklich nochmal bekräftigen, warum es aus meiner Sicht absolut Sinn macht, dass die USA das einfordern. Patrick Keller hat eben so sinngemäß, als er die Fraktionen, die einzelnen Stimmen in Washington beschrieben hat, den Satz gesagt, da gibt es noch die einen, die sagen, wir wollen NATO-Europa vor Russland verteidigen. Und da würde ich sagen, die Fraktion, die gibt es, glaube ich, nach meiner Lesart so nicht mehr, sondern es gibt diejenigen, die sagen, wir wollen Europa helfen, Russland eigenständiger abzuschrecken und sich verteidigen zu können. Und das macht einen Unterschied in der Agency, also wer ist da auf dem Fahrersitz. Mhm. Aus meiner Sicht macht es durchaus Sinn, dass die USA das auch einfordern, weil wenn man eben von der Analyse ausgeht, dass nicht Russland, sondern ein anderer weltpolitischer Player, nämlich China, die Hauptherausforderung ist und man nicht beide regionalen Schauplätze und alles, was sonst noch in der Welt passiert, gleichermaßen bespielen kann, dann ist es die logische Schlussfolgerung, dass man die Bündnispartner, die man hat, eben in die Lage versetzt, in ihrem eigenen regionalen Schauplatz, also Europa, eigenständiger, handlungsfähig zu sein. Und das sollten wir auch als etwas Positives begreifen, weil es aus meiner Sicht eigentlich keine Absage ist an die transatlantische Partnerschaft, sondern wirklich ein Burden Shifting, also eine Verlagerung der Lasten einfordert, die durchaus nachvollziehbar ist und die nicht nur mit der Trump-Administration zu tun hat.
Da muss ich noch mal einsteigen, Frau Bär, wenn ich darf.
Natürlich.
Denn ich glaube, das ist wirklich wichtig, dass wir den Punkt sehr konkret machen. Und Gerlinde Greutel hat es gerade noch mal geschärft. Die Europäisierung der NATO bedeutet nicht eine NATO, wo sich Europa ohne Amerika verteidigen können muss, sondern wo die Europäer, so hast du schön gesagt, im Fahrersitz sitzen, ne? Also wo sie diejenigen sind, die den Großteil insbesondere der konventionellen Last tragen müssen. Das hat ja auch die Bundesregierung erkannt. Mit der Militärstrategie, die vor einigen Wochen veröffentlicht worden ist, hat die Bundesregierung klar gesagt, das Ziel ist, die Bundeswehr zur stärksten konventionellen Streitkraft Europas zu machen, also zum Rückgrat der Verteidigung. Das heißt aber nicht, dass die Amerikaner sich nicht mehr beteiligen. Es ist immer noch Teil aller NATO-Pläne, dass die Amerikaner auch mit Gerät und Soldaten teilnehmen, sowieso Informationen, Intelligence, Lagebilder teilen mit ihren europäischen Verbündeten. Also die Verteidigung Europas ist immer noch eine gemeinsame Aufgabe. Und ich glaube, in der Hinsicht hat auch das Kommuniqué, das Gerlinde Greutel zu Recht gelobt hat, da nochmal alle Klarheit geschaffen mit dem unverbrüchlichen Commitment zu Artikel 5 und mit der Betonung, dass ein Angriff gegen einen ein Angriff gegen alle ist. Aber wir dürfen uns darauf nicht ausruhen. Das werden die Amerikaner nur dann leisten, in kleinerem Maße als bisher, wenn wir deutlich machen, dass wir den Schuss gehört haben, dass wir verstanden haben, wir Europäer müssen mehr Verantwortung übernehmen, wir müssen mehr militärische Fähigkeiten haben, wir müssen eine größere Rolle in den Verteidigungsplanungen des Bündnisses spielen.
Jetzt könnte man sagen, Papier ist geduldig und gerade haben wir ja oft auch darüber gesprochen, dass das Rüstungskooperationsprojekt zwischen Frankreich, Deutschland und auch Spanien nicht geklappt hat. FCAS war so ein Beispiel und das ist ja eigentlich was jetzt wieder auf dem NATO-Treffen gesagt wurde. Wir müssen zusammen produzieren, wir machen das alles zusammen. Aber ist das denn konkret überhaupt möglich in der Realität, dass diese Szenarien eintreten können, die Sie ansatzweise bereits geschildert haben?
Also ich wäre nicht so pessimistisch, wenn wir auf die industrielle Kooperation gucken. Das FCAS-Beispiel, insbesondere zwischen Deutschland und Frankreich, ist da vielleicht eher ein Zeichen dafür, wie man es in der Vergangenheit gemacht hat und wie es heute und in Zukunft nicht mehr trägt. Nämlich, dass gegen jede Marktlogik politisch gewollt Regierungen miteinander etwas beschließen, was dann auf Dauer nicht trägt und auch in ein System münden würde, das man erst in Jahrzehnten entwickelt und beschafft und was eben nicht so schnell und anpassungsfähig ist, wie vieles von dem, was heute zum Beispiel den Krieg zwischen Russland und der Ukraine bestimmt. Im Übrigen ist ja FCAS auch nur, in Anführungsstrichen, nur am Kampfflugzeug gescheitert. In allen anderen Elementen dieses Luftkampfsystems gibt es nach wie vor eine Kooperation, die auch weitergeführt wird. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt zum Beispiel ja gehört, kurz vor Beginn des Gipfels, dass Kanada in die U-Boote investiert, die Norwegen und Deutschland gemeinsam bauen. Also natürlich gibt es europäische Kooperation bei Rüstungsprojekten und sie muss es auch geben, weil wir dann viel effizienter beschaffen können und vor allen Dingen am Ende militärische Fähigkeiten haben, mit denen wir auch tatsächlich gemeinsam kämpfen können, wenn das nötig wird.
Ich würde gerne ergänzend den Blick noch ein bisschen weiten, weil wir reden sehr stark immer über das Geld und wie das Geld jetzt ausgegeben wird und was man beschafft und mit wem man beschafft. Aber das ist natürlich nur der erste Schritt, weil am Ende zählen die Fähigkeiten, die man generiert. Also es ist nicht der beste Maßstab, einfach nur wie viel Geld man ausgibt, sondern wann, wie schnell, wie gut funktioniert das, dass man damit Fähigkeiten produziert. Das ist das eine. Und da würde ich nochmal so eine kleine Mahnung mit da reinpacken wollen, weil wir halt jetzt ganz viele Verträge haben, die unterzeichnet sind. Aber die müssen dann natürlich erstmal umgesetzt werden. Das Gerät muss geliefert werden. Und das ist schon nochmal ein Punkt, wo man auch ein Augenmerk drauf haben sollte. Und das Zweite ist die politische Zusammenarbeit. Also das muss man auch irgendwie kompensieren, wenn es eine Europäisierung der NATO gibt. Dann werden die USA eben auch nicht diese politische Führungsrolle in der Form, wie wir das bisher über Jahrzehnte kannten, weiter ausführen. Sondern man muss sehr viel stärker auch politische Handlungsfähigkeit organisieren aus NATO-Europa heraus. Und das ist auch noch eine offene Frage oder eine Baustelle, an der man arbeiten muss, wie man denn diese politische Handlungsfähigkeit generiert. Weil über Geld zu reden und über Rüstungsprojekte ist von all diesen offenen Fragestellungen eigentlich noch der einfachere Part.
Stichwort Führungsrolle. Es wollen ja vermutlich mehrere europäische Länder eine Führungsrolle übernehmen. Das hat auch Bundeskanzler Merz über Deutschland gesagt. Er sagte, eine gemeinsame Vision, Vorbild sein, Ziele entwickeln, Vertrauen aufbauen. Wer ist denn da zum Beispiel eine Konkurrenz und hat Deutschland bzw. andere Länder das eigentlich schon angefangen? Vielleicht Herr Jusupov?
Ist nicht wirklich mein Beritt, aber so viel sei gesagt. Die Wende, die die Bundesrepublik vollzieht seit 2022 und spätestens seit dem Amtseintritt von Donald Trump, da muss man ja natürlich immer dazu sagen, die eigentliche Problematik, die die Europäer zu lösen versuchen, ist diese mögliche Abwendung der Amerikaner. Das sehen wir an der Chronologie der Budgets, der Verfassungsänderungen, der Rüstungskooperationsinitiativen. Das ist das, was existenziell Angst macht, Europa allein. Darüber haben wir schon gesprochen, dass das nicht sich zu materialisieren scheint. Aber es gibt natürlich schon so eine Frage mit dem deutschen Rüstungsmomentum, mit dem Verteidigungshaushalt. Die Haushaltszahlen sind jetzt im Umlauf. Wir haben die Projektion gesehen. In wenigen Jahren, schon bald, ist die Bundesrepublik stärker und wuchtiger unterwegs im Verteidigungsbereich als die Mitglieder des UN-Sicherheitsrates, Nuklearmächte, Frankreich und das Vereinigte Königreich. Die Militärstrategie ist Novum dokumentarisch, aber es ist ein bisschen schon die Frage, wie genau, für mich persönlich, wie genau sieht die fortgesetzte Abschreckung, sagen wir mal, die über Jahrzehnte andauern wird. Es ist klar, dass die Bundeswehr sehr viele Lücken schließen muss, aber für mich ist es noch eine offene Frage, was ist die Strategie hinter 2030? Klar, keiner hat eine Kristallkugel, keiner kann reingucken. Das wird aber nicht ohne weiteres, so wie Ihre Frage das andeutet, ein gesetztes Thema sein, dass Deutschland die verteidigungspolitische, militärische Anführerrolle in Europa übernimmt. Ich glaube, das ist neu, dass die Nachbarn das willkommen heißen. Aber danach kommt ja noch etwas, nämlich eine Einbettung und das, worüber Frau Greutel gesprochen hat, die Fähigkeiten, das ist ja nicht Deutschlands Stärke, also weder strategische Reserven bei der Luftwaffe zum Transport von Truppen, noch Weltraum, noch Aufklärung, noch Digitales. Nichts davon ist ja irgendwie ein traditioneller Beritt von Rheinmetall oder anderen Unternehmen. Insofern, für mich ist es noch keine organische Zukunft, kann sie auch nicht sein, denn Deutschland reagiert ja auf Ereignisse und Geschehnisse, auf die russische Aggression. Es ist ja nicht von vornherein ausgeplant und vorbereitet gewesen. Aber ich glaube, natürlich und organisch daran ist wenig.
Ukraine, Iran, Trump. Welche Ideen hat die NATO? Darüber reden wir heute im SWR Kulturforum mit der Politikwissenschaftlerin und Expertin für Sicherheitsfragen Gerlinde Greutel, mit Alexei Jusupov von der Friedrich-Ebert-Stiftung und mit Patrick Keller von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Herr Keller, Stichwort Fähigkeiten oder Möglichkeiten innerhalb einer europäisierten NATO, wie es jetzt als Stichwort hieß, zu übernehmen. Wo sehen Sie denn da Länder, die sich dafür interessieren, die das wollen, die das können?
Praktisch alle europäischen NATO-Staaten haben sich ja letztes Jahr auf dem Gipfel in Den Haag darauf verpflichtet, mehr Geld in Verteidigung zu investieren, Stichwort 5%-Ziel. Das heißt, alle werden ihre Verteidigungsetats erhöhen und das dann auch hoffentlich in mehr militärische Fähigkeiten umsetzen. Jetzt ist es aber so, dass das gerade in Deutschland einen Unterschied macht, weil wir eben die größte Volkswirtschaft in Europa sind. Und wenn man es mal ein bisschen platt sagen darf, die anderen beiden Großen, Frankreich und Großbritannien, pleite sind. Die können gar nicht in dem Maße noch aufrüsten, wie wir das können. Der britische Verteidigungshaushalt wird praktisch von den Nuklearwaffen aufgefressen und da bleibt nicht mehr viel Spielraum für andere Dinge. Das heißt, wenn es jetzt darum geht, zu kompensieren, was die Amerikaner jetzt schon und perspektivisch aus Europa abziehen, insbesondere an konventionellen Fähigkeiten, also nicht nuklearen militärischen Fähigkeiten, dann guckt ganz Europa auf Deutschland. Wir sind da nicht alleine, auch die Polen rüsten, auch andere Staaten tun das. Aber Wir sind diejenigen, die den größten Unterschied machen. Das heißt, es kommt uns gewissermaßen eine natürliche Führungsrolle zu und darauf wird ambivalent geschaut. Auf der einen Seite sind die Verbündeten froh, dass es passiert, weil es ihnen mehr Sicherheit gibt, wenn diese Fähigkeiten der NATO zur Verfügung gestellt werden und für die gemeinsame Verteidigung Europas da sind. Zunächst für die Abschreckung Russlands und dann für die gemeinsame Verteidigung. Aber auf der anderen Seite verändert sich eben die politische Statik in Europa. Herr Josipov hat das beschrieben, was das bedeutet, wenn das erste Mal seit Ende des Zweiten Weltkrieges Deutschland dauerhaft einen höheren Verteidigungshaushalt hat als Frankreich. Das bedeutet etwas. Und wenn dann noch hinzukommt, dass die Amerikaner sich scheinbar weniger für Europa engagieren, dann kann man sich auch sozusagen historisch mal die Frage stellen, was bedeutet das für das europäische Projekt, das ohne die NATO, ohne Amerikas Bereitschaft, europäische Macht zu werden, nie zustande gekommen wäre. Amerika hat die deutsche Frage gelöst und vielleicht kommt diese deutsche Frage jetzt in neuer Gestalt wieder, nämlich was macht Europa mit einem Land, was allen anderen machtpolitisch in Europa doch so deutlich überlegen ist? Und die Antwort darauf kann nur sein, für uns als Deutsche, für die gemeinsame Verteidigung nicht weniger zu tun, sondern eher noch mehr, aber sich dabei politisch einzubinden, zu zeigen, wir sind nicht auf einem nationalen Ego-Trip, sondern wir tun das innerhalb der Strukturen von NATO und EU. Wir sind politisch eingebunden, wir sind gemeinschaftlich orientiert und niemand muss Angst haben, dass vielleicht in 10 Jahren unter einer anderen Bundesregierung wieder zwischen Berlin und Moskau geliebäugelt wird auf Kosten der Verbündeten, die geografisch dazwischen liegen.
Muss man vielleicht gar nicht 10 Jahre warten, leider, weder in Deutschland noch möglicherweise in Frankreich, Stichwort Le Pen, oder auch in Polen, die ja gerade ein handfestes Krise hatten mit der Ukraine aufgrund von innenpolitischem Druck. Herr Keller, ist es denn denkbar, oder die USA wollen weniger Soldaten, weniger Geld und so weiter, haben Sie gerade alles ausgeführt, aber werden Sie auch wirklich den Führungsanspruch aufgeben?
Naja, also den politischen Führungsanspruch innerhalb der NATO werden die Vereinigten Staaten nicht aufgeben. Warum sollten sie auch? Der ist ja eigentlich in ihrem nationalen Interesse. Trump behandelt die NATO wie einen Club von Handlangern. Dass die europäischen NATO-Staaten ihm im Iran nicht geholfen haben, sieht er sozusagen als persönliche Beleidigung, obwohl es gar kein Bündnisfall war und mit der NATO im engeren Sinne gar nichts zu tun hatte. Das mag sich unter zukünftigen amerikanischen Präsidenten wieder normalisieren und ändern. In jedem Fall gilt, wenn die Vereinigten Staaten von Amerika rational auf die NATO schauen, sehen sie, dass es in ihrem Interesse ist, diesen unsinkbaren Flugzeugträger und diese praxisnahen Verbündeten zu haben.
Aber wir müssen jetzt Amerikanern Rationalität unterstellen.
Ja. Wenn sie irrational sind, gehen sie raus und geben ihren Führungsanspruch damit dann auf. Aber sie würden nicht aufhören, gerade in der MAGA-Bewegung unter Trump, Vance oder anderen, würden sie nicht aufhören zu sagen, ihr müsst unsere Waffen kaufen, ihr müsst mit uns gute Deals machen, die amerikanischen Wirtschaft nützen. Aber ich glaube, es wird schwieriger, diese Ansprüche durchzusetzen, wenn sie der NATO den Rücken kehren, als wenn sie in der NATO bleiben.
Ich würde gerne zu dem Rationalitätsargument was sagen. Ich finde es sehr rational, dass die USA versuchen, Einfluss zu erhalten, aber die Lasten dafür zu reduzieren. Und genau das sehen wir ja momentan. Wenn der Eindruck entsteht in Washington, dass die Europäer hauptsächlich Nehmer sind, also dass sie immer mehr Lasten auch den USA aufbürden, wenn sich die Sicherheitslage in Europa verändert, wenn Europa alleine nicht handlungsfähig ist, dann wäre es ja auch rational zu sagen, okay, das wollen wir nicht, entweder weil wir es uns nicht leisten können oder weil wir es uns nicht leisten wollen, die europäischen, in Anführungszeichen, Trittbrettfahrer noch weiter mitzuziehen. Also insofern, ich finde es schon rational, dass man einfordert, diese europäische Selbsttätigkeit und Selbstwirksamkeit, weil es ja auch keinen Grund gibt, dass wir das nicht auf die Beine stellen können und dass wir so passiv über unsere eigene Sicherheit in Europa oftmals sprechen, dass man die USA wie so einen Dienstleister begreift, die für uns das organisieren müssten. Insofern, ich halte auch manche, also nicht die Rhetorik, aber die Substanz der Forderungen, die man aus Washington hört, das finde ich sehr rational und man sollte das auch ernst nehmen, weil es, wie gesagt, nicht nur Donald Trump und der MAGA-Bewegung geschuldet ist.
Die Frage ist, ob in dieser US-Administration überhaupt ein Interesse daran besteht, europäische Anliegen hierarchisch zu betrachten. Also sich die Frage zu stellen, was ist Europäern wichtiger als was anderes? Was sind Kernanliegen? Womit kommt man nicht durch? Ich finde dieses... Das Iran-Kapitel, was ja nicht abgeschlossen ist, hat gezeigt, dass es, als die Bundesregierung das von israelischen Partnern erfahren hat, was passieren wird, hat es ein Ausmaß an verlorener traditioneller Partnerschaft zwischen Washington und zumindest Berlin offenbart, was, finde ich, schon beachtlich ist, wo man sich schon fragen kann, ist das überhaupt verständlich zu machen gegenüber Washington, was ist den Europäern wichtig? Und das wird sich ja fortsetzen. Bei dieser Frage lassen wir FCAS beiseite, aber bis wie weit können Europäer ihre Abhängigkeiten abfedern, bevor sie in Konflikte mit den Amerikanern geraten? Ein Beispiel ist die europäischen Initiativen, die jetzt Gestalt annehmen, Starlink nicht alternativlos zu machen auf dem Kontinent. Die ukrainische Verteidigung basiert weitgehend auf Starlink. Da sind wir jetzt in einer Konstellation, wo wir ein Geschäftsmann, ein Privatkonzern, eine Technologie, die prinzipiell wiederholbar wäre, nach vielen Jahren koordinierter Anstrengungen, aber die Europäer haben das nicht. Wir können das nicht ersetzen. Wenn es morgen wieder abgeschaltet wird, was schon ein paar Mal passiert ist, dann können wir das nicht ersetzen. Und die andere Frage ist, die Europäer haben viel unternommen, um ihre Energieabhängigkeit von Russland zu dämpfen. Und dann gucken wir uns die Statistiken der Einfuhr des Flüssiggas während der aktiven Phasen des amerikanisch-israelischen Krieges gegen den Iran. Und 100% der deutschen Gasversorgung in diesen Wochen kam aus den USA. Ist das das angestrebte Ende der europäischen Risikoverteilung, wie wir sie gerne anstreben würden als Staatengemeinschaft? Also ich bin mir nicht sicher, ob da nicht noch Konflikte vor uns liegen, die sich nicht einfach mit dem Verweis auf amerikanische Rationalität abräumen lassen. Sozusagen, die Amerikaner werden schon verstehen und wissen, dass eine Partnerschaft mit Europäern in ihrem Sinne ist. Ich bin da etwas skeptischer geworden über die letzten Monate.
Innerhalb der Europäischen Union oder Europas, muss man sagen, wurden immer wieder drei Länder hervorgehoben, die sich das ganz gut gemacht hätten. Deutschland, Frankreich und Großbritannien als Beispiel wird genannt, der sogenannte Friedensplan, 28 Punkte, den die USA vorgelegt haben. In Genf wurde das dann besprochen und die große Kritik war, dass also sozusagen 1:1, was Russland möchte. Es wurde dann aber einfach als Erfolg gewertet innerhalb der Europäer, dass das geklappt hat, dass das nochmal besprochen wurde. Da, woran man sieht, dass man auch außerhalb der NATO oder viele NATO-Länder sind ja auch in der EU oder EU-Mitglied, Großbritannien jetzt nicht, dass man in diesen Verbund einfach auch außerhalb schauen muss, nach Russland oder auch nach China. Schauen wir mal Russland an. Was für eine Strategie könnte denn so eine europäisierte NATO einschlagen gegenüber Russland? Denn jetzt abgesehen vom Angriffskrieg, der jetzt seit fast 5 Jahren bald läuft, die Vollinvasion, hat sich ja eigentlich viel getan, aber eben kein Frieden.
Also das ist Gegenstand politischer Debatte. Ich mache einen Vorschlag, dass man auch abgestuft Ziele definieren muss. Ich finde, das gemeinsame Interesse aller Mitglieder der NATO und der EU, der europäischen NATO und der EU, ist die Verhinderung des Ausgreifen von diesem Krieg horizontal in neue Bereiche, ob es die Moldau ist oder die Ostsee, man kann da alles sich vorstellen, oder vertikal mit neuen Technologien in den Weltraum, in den Bereich von schmutzigen Bomben, in die Blockade von Meeresengen. Also ich finde, so ein bisschen die Vokabel des vollumfänglichen Krieges, die wir manchmal nutzen, hat den Blick dafür verstellt, dass leider noch mehr geht an Aggression. Das ist nicht das Ende der Fahnenstange, so tragisch das klingt. Das zweite Interesse, die Verhinderung der Zersplitterung der Europäischen Union wir kommen da ja an Grenzen. Wir haben es ja gesehen in Brüssel bei der Abstimmung über die Finanzierung der Ukraine-Hilfen, bei der Frage der Rückkehr der ukrainischen wehrpflichtigen Männer aus der Europäischen Union. Da kommt noch was auf uns zu in den kommenden Wochen. Also da sind bestimmte Grenzen, wo man sagt, ja, mehr geht nicht unter den politischen Parametern dessen, wie wir Entscheidungen in Europa treffen. Danach kommt die Sicherstellung dessen, dass die Ukraine eine Zukunft hat nach dem hoffentlichen Anhalten oder Ende des Konflikts, wo man dieses Land wieder aufbauen kann mit einer demografischen, wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Zukunft. Das ist eine Generationenaufgabe. Das wird ein Marshallplan sein, den wir Europäer werden tragen müssen. Dann kommt die eigentliche Frage für die Zukunft bis Mitte des Jahrhunderts oder auch bis Ende. Müssen wir davon ausgehen, dass Russland antagonistisch bleibt? Bestenfalls ein Risiko, schlimmstenfalls ein militärischer Gegner. Und das muss gestaltet werden in diesem Gleichgewicht zwischen Abschreckung und gleichzeitig der Beibehaltung der Instrumente. Aus dem Kalten Krieg haben wir alles verloren an Überwachung, an Monitoring, Open Skies, Rüstungskontrolle, alles weg. Also wir haben keine instrumentellen Mechanismen mehr, sicherzustellen, dass der Krieg, den keine Seite will, passieren kann. das ist ein riesiges Arbeitsprogramm auch für die europäische NATO. Und das muss sie balancieren, weil die Interessensdeckung ist nicht identisch. Also das ist jetzt ein völlig anderes Thema. Denken Sie an Zypern, wo britische Basen von einem Nicht-EU-Land in einem Land, was nicht NATO-Mitglied ist, bedroht durch iranische Raketen, durch die Europäische Union. Dieses Land hat nur Sicherheit, was es durch die Europäische Union bekommen kann. Eine völlig neue, andere Aufgabe. Und ehrlich gesagt, beide Institutionen haben vor ein paar Jahren Wetten abgeschlossen. Gegenwärtig sagt man in Moskau, die EU wird es nicht mehr lange geben. Vor einigen Jahren war das Emmanuel Macron, der sagte, NATO ist hirntot. Also es ist jetzt nicht so, als wäre diese Koexistenz jetzt schon klar. Lange Antwort. Die Frage ist, die europäische NATO und der europäische Teil der NATO muss diese Interessenskonflikte im Blick haben.
Das ist jetzt schon fast Teil meiner Schlussfrage. Welches Szenario, Herr Keller, halten Sie denn für wahrscheinlich mit Blick auf die NATO?
Ich glaube, die NATO wird sich die nächsten Jahre, die nächsten zwei Jahre, die Donald Trump noch im Amt ist, weiter in dieser schwierigen Balance bewegen. Sie muss unbedingt in dieser Zeit eine glaubwürdige Abschreckung gegenüber Russland auf die Beine stellen. Und das bedeutet insbesondere viel Arbeit für die europäischen NATO-Staaten. Ich glaube, dass das auch passiert. Das viele Geld, was dafür mobilisiert worden ist, muss in einer Art und Weise eingesetzt werden, dass nicht nur die Fähigkeiten tatsächlich zulaufen, wie Gerlinde Greutel gesagt hat, sondern dass wir auch in die Dinge investieren, die hierzulande Wertschöpfung und Innovation und Wettbewerbsfähigkeit stärken. Ich glaube, da gibt es viele Beispiele, wo es in Deutschland und Europa Firmen gibt, in die sich diese Investitionen lohnen, weil sie uns nicht nur militärisch stärker machen, sondern auch wirtschaftlich einen positiven Effekt haben. Gleichzeitig aber muss das so gestaltet werden, dass wir den Amerikanern nicht die Tür weisen, auch nicht den amerikanischen Unternehmen, sondern dass wir kluge Wege finden der Zusammenarbeit, auch der gemeinsamen Produktion, der gemeinsamen Wertschöpfung. Denn um dieses überragend wichtige Ziel zu erreichen, was Herr Jussupow nannte, nämlich die Zersplitterung Europas zu vermeiden, als Europäer zusammenzubleiben, brauchen wir auch die ausgestreckte Verbindung über den Atlantik, weil das eine Rückversicherung ist, die viele in Europa in keinem Fall aufgeben wollen, selbst nicht mit einem Präsidenten Trump. Und deswegen müssen wir das irgendwie mit organisieren, auch aus Gründen der Effektivität und Effizienz. Und ich glaube, diese schwierige Balance, die kriegen wir hin mit einer neuen Lastenverteilung, mit einer neuen Abschreckung gegenüber Russland. Aber da müssen wir viele Querschüsse aushalten, insbesondere aus dem Weißen Haus, und uns auf das eigentliche Ziel fokussieren.
Frau Greutel, welches Szenario, was die NATO angeht, halten Sie für wahrscheinlich?
Da bin ich tatsächlich optimistisch, was ich nicht so oft bin. Aber wie es Patrick Keller eben ausgeführt hat, es gibt sehr viele gute Argumente, optimistisch zu sein, dass die NATO auch diese turbulente Zeit überstehen wird und dass sie besser und gestärkt daraus hervorgehen wird, weil man wirklich ganz viel Bewegung sieht in die richtige Richtung, dass diese unausgegorene Lastenteilung überwunden wird, dass man versucht, die USA in Europa zu halten, aber eben nicht als Dienstleister für Europa, sondern als einen Partner, der unterstützt. Und dass man auf europäischer Seite auch erkannt hat, dass man eben in die eigene Sicherheit investieren muss. Denn wenn man sich selber nicht kümmert um die eigene Sicherheit, wird es niemand anders in der Welt tun. Und insofern wäre mein Ratschlag, um dieses Szenario noch plausibler zu machen, wirklich noch stärker auch auf diese Politik der Stärke gegenüber Russland zu setzen. Denn Abschreckung bedeutet ja, man verhindert Angriffe auf sich selber oder eben auf ein Bündnis, indem man dem Gegenüber in Aussicht stellt, was passiert, wenn diese Angriffe nicht unterbleiben. Also es ist eine Androhung von Strafe. Und was wir momentan sehen, ist, dass Russland ja nicht nur die Ukraine angreift, sondern tagtäglich eben auch uns mit anderen Mitteln. Da explodiert nichts, aber es sind trotzdem hybride Angriffe auch auf Deutschland, auf die NATO-Partner. Da wird ausgetestet, was geht. Und wir sollten hier auch noch stärker signalisieren, dass wir nicht bereit sind, das zu tolerieren.
Da muss ich Sie jetzt leider unterbrechen, damit auch Herr Jussupow noch seine Schlussfrage beantworten kann. Herr Jussupow, circa 40 Sekunden. Ja, das Szenario aus Ihrer Sicht für die NATO.
Ich vermag kein Szenario zu skizzieren. Ich denke, die NATO ist die Institution, die ja auch mit dieser Formel NATO 3.0 die verwendet worden ist, ein neues Kapitel aufschlägt. Es ist klar, dass eine Organisation immer dann existiert, wenn sie ein klares Ziel hat. Das Ziel ist sehr klar. Abschreckung gegenüber Russland. Nun ist eben Europa mehr als NATO. Nicht alle Europäer sind in der NATO. Nicht alle NATO-Interessen sind europäische Interessen. Und so, das ist hier der Spagat.
Muss ich Sie leider unterbrechen. Ukraine, Iran, Trump. Welche Ideen hat die NATO? Darüber diskutierten im SWR-Kulturforum Gerlinde Greutel, Professorin an der Universität Regensburg, Alexei Yusupov von der Russland-Abteilung der Ebert-Stiftung und Patrick Keller vom Zentrum für Sicherheit und Verteidigung der DGAP Berlin. Und am Mikrofon war Andrea Beer.